Guten Tag. Ich habe letztes Mal über Alfred Eyer gesprochen, hauptsächlich um Ihnen gewissermaßen die Symbolkraft des Augenblicks vor Augen zu führen, indem man da ganz eindeutig von analytischer Philosophie als einer philosophischen Richtung sprechen kann. Also nicht nur eine Richtung innerhalb der Philosophie, sondern eine Art Philosophie zu betreiben, die für sich selbst stehen und alles andere integrieren, reduzieren, abweisen kann. Und das, was dafür charakteristisch ist, ist einfach die Art und Weise, wie das Wort da in Gebrauch kommt. Das Wort analytisch. An welchem Punkt und wie kommt das Wort ins Spiel nach dieser relativ langen und komplexen Urgeschichte? Das Wie ist nicht so schwer zu beantworten, ziemlich genau in der Weise, wie es auch Kant gebraucht, wenn er den Unterschied zwischen synthetischen und analytischen Urteilen so erklärt, dass die ersteren Erkenntniserweiternde sind und die anderen eigentlich nur Erläuterungsurteile darstellen. Der entscheidende Unterschied natürlich, oder es gibt eine ganze Menge entscheidende Unterschiede zwischen diesen Festlegungen bei Eyer, die wir gesehen haben, und Kant. Einer, ganz banal, ist der, dass Kants Interesse natürlich überhaupt nicht dem Begriff des analytischen Urteils gegolten hat, sondern der Frage der synthetischen Urteile. Und wie ich das ja auch am Anfang der Vorlesung schon ein bisschen versucht habe zu erklären, seine Theorie ja war, dass im Grunde Urteile einfach Synthesen sind. Kant war nicht interessiert daran, verschiedene Arten von analytischen Urteilen auseinanderzuhalten. Da würde man sagen, ist ja eher auch nicht daran interessiert. Aber woran er interessiert war, war sozusagen den Begriff des analytischen Satzes so zu fassen, dass er eine Menge verschiedener Interessen oder verschiedener Problemlösungsansätze aus verschiedenen Gebieten integrieren kann. Also die Vielfalt, für uns ist die Vielfalt dessen, was bei Eyer da abgedeckt wird, eigentlich das Interessante. Also der Ausdruck hat eine rhetorisch-strategische Funktion in der Bündelung von Fragestellungen. Aber es ist sehr wichtig, er wird nicht nur einfach drüber gepickt, sondern das Interessante ist ja zu sehen, wie diese Fragestellungen so aufeinander bezogen werden, dass das dann mit dem einen Wort abgedeckt werden kann. Und da könnte man in der Wiederholung sagen, gehen wir noch einmal Schritt für Schritt ganz ungefähr nur zur Erinnerung zurück, was waren die letzten Stadien vor dieser Bündelung? Eben vor allem mal die Vereinfachung gewisser Ideen von Bertrand Russell, die Parallelisierung der Unterschiede von Einzelnem und Universale und auf der anderen Seite Erkenntnis durch Bekanntschaft, Erkenntnis durch Beschreibung, wo eben der Stein des Anstoßes darin besteht, dass bei Russell sowohl Universalien wie auch Einzeldinge durch Bekanntschaft erkannt werden können. Das ist das eine. Und dann diese weitere Verwendung, diese systematische Verwendung des Begriffs der Konstruktion, was nicht durch Bekanntschaft erkannt wird, beruht in seinem Erkanntwerden auf Konstruktion. Und zum Beispiel, ganz typisch, ein Punkt der Vereinfachung, dass jetzt das eigene Ich, das Subjekt des Erkennens, um das es gerade geht, genauso verstanden wird wie andere Subjekte, das heißt auch durch Beschreibung bekannt. Aber dass der Begriff der Konstruktion dann eben das alles abdeckt, das Subjekt, andere Subjekte, materielle Objekte. Und dann hat eben diese Straße begonnen, dass Sätze über Konstruktionen analytische Sätze sind, einen Sprachgebrauch erklären und daher nicht widerlegt werden können, weil wir eben sagen, na, so reden wir eben. Und daher also keine Aussage machen, die sozusagen von der Wirklichkeit her falsifiziert werden könnte. Diese Nichtwiderlegbarkeit, das ist der zweite Punkt, diese Nichtwiderlegbarkeit, die ja daher kommt, dass es Aussagen über unseren Sprachgebrauch sind, die rückt aber jetzt diese Art von Sätzen in die Nähe dessen, was einfach traditionell ein notwendig wahrer Satz ist, weil ja auch der notwendig wahre Satz durch seine Nichtwiderlegbarkeit verständlich gemacht werden kann. Ein notwendig wahrer Satz ist eben einer, der unmöglich falsch ist. Und so rückt das in die Nähe zu dem, das gibt sozusagen jetzt einen Punkt des, oder eine Ebene, eine Möglichkeit, eine Perspektive des Vergleichs dieser Sätze mit logischen Sätzen und Grundsätzen. Das heißt, jetzt kommt in diesen Kontext des Analytischen herein, wird hereingezogen, die Vorstellung von notwendiger Wahrheit. Das ist aber natürlich nicht so einfach. Notwendige Wahrheit als solche überhaupt einfach nur zu erläutern als auf Sprachgebrauch basierend. Obwohl er das ja manchmal sagt. Es gibt Stellen, wo er wirklich sagt, die logischen Wahrheiten sind einfach solche, von denen gehen wir nicht ab. Und wenn wir gesagt haben, sonst wird die Ordnung des Diskurses überhaupt in Frage gestellt oder die Konsistenz eines Diskurses in Frage gestellt. Was hilft sozusagen, diese Spannung zu mildern, ist, dass man jetzt noch einen anderen Vergleichspunkt findet, eben dieses unabhängig von der Wirklichkeit. Unabhängigkeit von der Wirklichkeit. Und damit kommt dann dieses A priori, das Analytische und das A priori. Das Wort analytisch deckt sozusagen diese verschiedenen Differenzen und diese verschiedenen Herkunftswege von verschiedenen Arten von Sätzen, die da zusammengefasst werden, bei ihm einigermaßen erfolgreich ab. Es bedeutet die A-Priorität, die Unabhängigkeit von der Wirklichkeit, zugleich das Relativsein auf den Sprachgebrauch und nicht auf eine unabhängige Wirklichkeit und das, was man Notwendigkeit nennen kann. Man kann Notwendigkeit, habe ich gesagt, auch ganz anders deuten. So wie seit Leibniz die Notwendigkeit immer als die Wahrheit in allen möglichen Welten gedeutet wird, aber dann hätte man diesen Zusammenhang nicht mit dem ganzen Syndrom des Sprachgebrauchs, der Konstruktionen und so weiter. Ich habe dann noch gesprochen über Randprobleme, insbesondere das eine Randproblem, das sich mit Definitionen ergibt. Die Konsequenz, die ich beschrieben habe, dass eben jetzt sich ergibt, dass alle Sätze überhaupt, alle Behauptungssätze überhaupt in diese Zweiteilung auf eine der zwei Seiten dieser Dichotomie fallen müssen, dass sie entweder empirische Sätze sind oder in seinem Sinn analytische Sätze, wobei analytische Sätze heißt, und da geht es immer um das, wo das Wort eigentlich von ihm ursprünglich verwendet wird, sprachanalytisch. Sprachanalytisch. An diesem Punkt, bei eher in dieser Zeit, so in den 30er Jahren, ist es wirklich so, dass man sagen kann, analytische Philosophie ist sprachanalytische Philosophie. Ich würde nicht sagen, analytische Philosophie ist Sprachphilosophie, weil da kann man dann wieder sich andere Sachen überlegen. Aber analytische Philosophie heißt sprachanalytische Philosophie. Und wenn der Witz nicht zu billig wäre, könnte man sagen, das ist mehr oder weniger eine analytische Wahrheit in diesem Zusammenhang. Es gibt natürlich auch noch eine Menge andere interessante Konsequenzen, die wir noch besprechen werden, die sich daraus ergeben und von denen viele sichtbar werden, wenn das, was bei Eher eine Spannung darstellt, dann wieder auseinandertritt in einzelne voneinander relativ unabhängige Fragestellungen. Also was ich möchte, dass man verstehen kann, ist, da treten verschiedene Entwicklungslinien zusammen, verschiedene Interessen an Logik, an Wissenschaft, an der Grundlegung der Mathematik, an Bedeutungstheorie und werden da zusammengefasst in so einem, wie kann man das sagen, so einer Art Berufsbezeichnung, nicht? Analytische Philosophie. Da sind wir zuständig. Da werden ja auch Manifeste geschrieben und solche Sachen. Und ab den 40er Jahren oder gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wird immer deutlicher, dass vieles da wieder auseinander tritt. Aber es tritt nicht in dieselben Bahnen auseinander, aus denen es zusammengetreten ist. Das ist der wichtige Punkt. Und insofern hat es einen Sinn von analytischer Philosophie, weil das sozusagen dieses Durchgangsstadium ist, in dem sozusagen für viele Probleme, die schon vorher bestanden haben und die dann nicht dazugehört haben, jetzt ein ganz neues Gesicht bekommen haben, in dem Durchgehen durch dieses Stadium, für das ich exemplarisch den Alfred Eyer genommen habe. Also das werden wir dann besprechen und ich beginne auch heute schon ein bisschen was über Quine zu sagen, bei dem gewisse solche Tendenzen des Auseinandertretens oder des Entwickelns von Konsequenzen sichtbar sind. Aber davor noch einmal ganz kurz die Vorstadien, noch vor diesen Vereinfachungen, die er vornimmt. Also das Wichtigste ist wirklich diese Russellsche Kennzeichnungstheorie. Das ist eine entscheidende Sache. Diese Idee, dass alle Behauptungssätze in einer völlig generalisierten Form wieder geschrieben werden können. Die Idee, dass es keine privilegierten Gegenstände gibt, also dass es keine Möglichkeit gibt, sozusagen, außer dadurch, dass man von allen Dingen aussagt, dass es da was gibt, was bestimmte Eigenschaften hat, keine Möglichkeit gibt, in einer privilegierten Weise auf einen Gegenstand Bezug zu nehmen, auf der semantischen Ebene. Wir haben ja dann gesehen, dass das in der Erkenntnistheorie nicht haltbar ist, diese monolithische Auffassung. Was aber auch sehr wichtig ist, dass bei Russell man sehen kann, an der Strategie, wie er diese Kennzeichnungen klassifiziert und erklärt, einen bestimmten Typ von analytischem Interesse, dieses typische Interesse unter einer Oberflächenstruktur, die die Grammatik bietet, eine logische Tiefenstruktur ausfindig zu machen. Da ist das Wichtige, dass man dieses Gefühl haben kann und dass das auch stimmt, ja, dass das so etwas Methodisches ist. Das kommt völlig aus, ohne dass wir den Begriff des analytischen Satzes brauchen. Ja? Das ist, darum sage ich immer, da gibt es verschiedene Quellen, die da, aus denen sich das speist, was da zusammentritt. Diesen Begriff des analytischen Satzes, den er hat und der mit Kant diese Verwandtschaft aufweist, das finden wir, haben wir nicht besprochen bei Russell. Und trotzdem kann man sagen, handelt es sich aus einer methodischen Perspektive um eine bestimmte Art von sprachanalytischem Verfahren. Und das spielt natürlich dann auch in den polemischen Auseinandersetzungen eine große Rolle, ob die, die da dagegen sind, überhaupt diese Unterschiede wahrnehmen. Ob die nicht sozusagen, viele sagen, analytische Philosophie ist ja Blödsinn, weil die halten sich immer an diesen Popanz des analytischen Satzes fest. Aber das ergreift lange nicht alles, was mit dem Wort Analyse sinnvoll beschrieben werden kann, wenn man diese Urgeschichte rekapituliert. Also das sind Fragen leitend, die man gar nicht mit dem Wort analytisch assoziieren muss. Fragen der Logik bei Frege, auch ein Interesse am Aufbau der Wissenschaft und an gewissen Stellen durchaus sichtbar oder was ich versucht habe, ihnen sichtbar zu machen, Fragen der Ontologie, wenn es darum geht, dass man dann bei dieser Analyse der singulären Kennzeichnungen sich die Frage stellt, gibt es denn überhaupt sowas wie ein Einzelding? Was bedeutet das eigentlich? In diesem gesamten Kontext, Urgeschichtskontext sozusagen, ein Autor, mit dem ich mich da jetzt nicht beschäftige, aber der schon sehr interessant ist, weil er eben eine sehr exzentrische Position einnimmt und trotzdem in den Kontext gehört, ist Ludwig Wittgenstein. Der hat sehr eigene und im Zusammenhang mit Russell, in Zusammenarbeit mit Russell, entwickelte aber von dem sehr scharf abweichende Auffassungen über das Verhältnis von Logik und Sprache entwickelt. Sie können sich vielleicht erinnern aus der letzten Stunde, dass ich da einen Verweis von Eyer auf Wittgenstein, einen impliziten Verweis, ich glaube, er nennt den Namen gar nicht, zitiert habe, wo er sagt, die Sätze der Logik sind Tautologien. Das typisch, wie ich auf Wienerisch würde immer sagen, Schlampige bei Eyer besteht ja darin, dass er sagt, die Sätze der Logik sind Tautologien und trotzdem immer sich bemüßigt fühlt zu sagen, aber es sind richtige Sätze und man kann aus denen was lernen und man kann eine Art von Erkenntnis gewinnen, nur halt nicht über die Wirklichkeit. Das ist bei Wittgenstein natürlich überhaupt nicht so. Bei der zieht aus der Einsicht, dass die Sätze der Logik Tautologien sind, den Schluss, dass eben gar keine richtigen Sätze sind, sondern nur Scheinsätze sind. Also die bringen sozusagen genau überhaupt keine Erkenntnis. Sehr interessante Differenzen gibt es von Wittgenstein in Richtung Frege. Da gibt es gewisse Ideen, die man als Radikalisierungen von Gedanken Freges auffassen kann. Zum Beispiel diese, das ist aber schon ein sehr schwieriges Thema natürlich, diese Idee, dass Namen, also Wittgenstein geht ganz anders um mit dieser Unterscheidung von Sinn und Bedeutung, die Frege macht. Sie erinnern sich, ne? Bedeutung das, was bezeichnet wird von einem sprachlichen Ausdruck, Sinn, der Weg, den uns dieser sprachliche Ausdruck anbietet, um zu der Bedeutung zu finden. Da macht Wittgenstein Schluss damit, dass er da so eine vollständige Kreuzklassifikation hätte. Ne? Es gibt die Reihe, die verschiedenen sprachlichen Ausdrücke, und dann gibt es für jeden Sinn und Bedeutung, sondern Wittgenstein sagt, also Namen haben eben nur eine Bedeutung und keinen Sinn, und Sätze haben nur einen Sinn und keine Bedeutung. Das ist eine komplexe und nicht so leicht zu durchschauende Theorie, die da dahinter steht, dass die Sätze die Funktionen sind. Dass Sätze nicht etwas sind, was man sozusagen aufgliedert, wie Frege sich das vorstellt, in einen gesättigten und in einen ungesättigten Teil. Und das zieht sich dann zusammen, so wie eine Art Magnet, zieht sozusagen die Funktion, das Argument, und dann hat man eine vollständige Figur da. Also diese Teilung, sondern der Satz ist die Funktion und besteht sozusagen eigentlich nur aus dem, was bei Frege an den Argumentstellen wäre. Also der Satz ist sozusagen die Art und Weise, die Zeichen, die die Gegenstände vertreten, in einen Zusammenhang zu bringen, von dem behauptet wird, dass die entsprechenden Gegenstände in der Wirklichkeit auch in diesem Zusammenhang stehen. Daher, da gibt es in dem Traktatus von Wittgenstein so einen Satz, der das ein bisschen, wenn man dem nachhört, eine Zeit lang diesem Satz, der das zum Ausdruck bringt, der heißt, die allgemeine Form des Satzes ist, Doppelpunkt, es verhält sich so und so. Also der Satz ist die Funktion, der dieses sich so, der wie es sich verhält, mit den und den Dingen sozusagen herstellt. Das ist der Satz selbst, so quasi, und nicht ein Teil des Satzes. Daraus ergibt sich auch für ihn, dass dem Satz sozusagen kein Gegenstand entspricht, den er bezeichnen würde. Wenn er nur einen Sinn hat und keine Bedeutung, dann gibt es ihm keinen Gegenstand, den der Satz bezeichnet. Das heißt, der Satz bezeichnet nicht das Wahre oder das Falsche, sondern der Sinn des Satzes besteht darin, dass er zeigt, was seine Wahrheitsbedingungen sind. Das ist wieder eine Theorie, die einen großen Widerhall gefunden hat in der Philosophie des Wiener Kreises und in diesen Überlegungen, in dem Begriff des Sinnkriteriums, dass man den Sinn eines sprachlichen Ausdrucks oder eines, ja, die sagen dann wieder eines sprachlichen Ausdrucks, dadurch angibt, dass man sagt, unter welchen Bedingungen er wahrheitsgemäß verwendet wird. Ein sehr wichtiger Punkt der Abweichung gegenüber Frege bei Wittgenstein ist, dass er eine etwas technischere Auffassung von dem, was der Sinn eines Satzes ist, nahelegt, wenn auch nicht sozusagen wirklich systematisch entwickelt, aber er legt eine etwas technischere Auffassung nahe. Das ist in der ferneren Entwicklung dann nicht uninteressant, nämlich, dass der Sinn eines Satzes nur gegeben, dadurch gegeben wird, dass man alle Umstände kennt, dass man in Bezug auf alle Umstände überhaupt, die eintreten können, sagen kann, ob er da wahr ist oder falsch. Das kommt schon sehr nahe an die Idee, dass der Sinn nichts anderes ist als die Bedeutung in allen möglichen Welten. Also eine Funktion, die dem Satz in jeder möglichen Welt eine Bedeutung zuordnet. Das sagt er natürlich nicht, aber das ist dann, werden wir dann kennenlernen, dass das eine vorausweisende, unausgesprochen vorausweisende Idee ist. Also wenn wir jetzt aber dann diesen ganzen Komplex, den wir da besprochen haben, nicht aus einer historischen, sondern aus einer systematischen Perspektive betrachten, dann sehen wir wirklich Fragen der logischen Semantik, Fragen der Grundlegung der Logik und Fragen, die man der Ontologie zuordnen würde, Fragen, die man der Sprachphilosophie zuordnen würde, zum Beispiel die Frage, an die wir da so angestreift sind ein bisschen, die eigentlich in die Sprachphilosophie gehört, wer, wie ich gesagt habe bei Russell, was sind jetzt eigentlich solche Ausdrücke, mit denen man diese einzelnen Gegenstände adressieren kann, wenn man überprüft, ob ein bestimmter Satz wahr ist oder nicht. Wie adressiert man dann diese einzelnen Gegenstände? Und da habe ich Ihnen ja ein bisschen die Schwierigkeiten vorgeführt, die da bestehen, wenn man sagt, das sind Namen. Und dann habe ich Ihnen auch gesagt, da gibt es dann bei Russell diese Idee mit dem Dieses ist der eigentliche Name, ne? Das ergibt sich vor allem aus seinem Postulat, dass jede Erkenntnis durch Beschreibung auf Erkenntnis durch Bekanntschaft reduzierbar sein muss. Da bleiben dann nur mehr Prädikate über und auf der anderen Seite eben der Zeigefinger. Aber das ist eine Frage, die öffnet sprachphilosophische Perspektiven, weil man sich natürlich fragen kann, was heißt es überhaupt, was gibt es grundsätzlich systematisch betrachtet für Mittel, sprachlich auf Einzeldinge Bezug zu nehmen. Also da gibt es dann auch wirklich eine große Branche. Nicht nur ist das ein Thema, sondern das ist eigentlich eine Branche der analytischen Philosophie dann geworden, Theorie der Referenz. Ne? Was heißt das eigentlich? Das ist ganz, das ist ein komplexes Gebiet, weil es große Beiträge zu der Theorie der Referenz gibt, aus Überlegungen heraus, die gar nicht auf diese Allgemeinheit zielen, sondern wie zum Beispiel die Überlegungen Kripkes eigentlich, der überlegt sich nicht, was kann Referenz heißen, aber er überlegt sich von einem paradigmatischen Fall aus, von der Möglichkeit des Referierens durch Eigennamen auf Einzeldinge. Sehr, sehr wichtige Dinge, die man dann in einer so einer allgemeinen Theorie berücksichtigen müsste. Das ist ein komplexes und interessantes Gebiet, in dem es dann auch natürlich immer wieder rückblickende Auseinandersetzungen mit Bertrand Russell gibt. Also, und dann halt noch Erkenntnistheorie. Also man sieht da eine ganze Menge von Fragestellungen, die man unterscheiden kann, sind da drinnen in der Schachtel. Aber wir sagen das von außen, und die sind alle in dieser Schachtel drinnen, auf der oben, das sind so richtig philosophische Fragestellungen, wo man sich sagen kann, aha, diese Frage könnten wir bei Kant finden und bei Spinoza und bei Aristoteles. Und diese Frage finden wir bei John Locke und bei Hume und auch bei Aristoteles. Und diese Frage finden wir dort und dort. Aber wenn in dieser Schachtel, da steht oben ganz groß drauf Metaphysikkritik. Ja, also alle diese Fragestellungen sind da, sollen aber nicht in diesen, ne, es ging jetzt darum, die sozusagen zu entfalten unter einem ganz neuen Generalgesichtspunkt, unter einer ganz neuen generellen Perspektive. Was überhaupt nicht gesucht wird von allen diesen Autoren, die wir da besprechen, ist eine positive Beziehung oder das positive Herstellen von Bezügen auf traditionell philosophische Stellungnahmen zu dem Problem der Existenz zum Beispiel oder der der Ontologie. Das ist ein ganz, und die Kritik an der Metaphysik erfolgt nie, also bei diesen Autoren wie Carnap und Eher zum Beispiel, die Kritik an der Metaphysik hat überhaupt kein Brösel von immanenter Kritik. Die erfolgt immer total von diesen Gesichtspunkten aus, die in der analytischen Philosophie, in der Urgeschichte der analytischen Philosophie bis in die 30er Jahre erarbeitet worden sind. Also es wird sozusagen nie dem Angeklagten, wird sozusagen überhaupt auch nicht eine Zehntelsekunde Redezeit zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, was sich ändert. Das gehört auch in die Geschichte der analytischen Philosophie hinein, dass von der Weiterentwicklung der eigenen Sicht der Fragestellungen aus, dann auch die Bezüge auf traditionelle Philosophie interessanter werden. Also die zwei interessantesten Autoren, die es da gibt, die zwei interessantesten traditionellen Autoren, wo man diesen Wechsel studieren kann, sind Kant und Aristoteles. Also kann man sich darüber streiten, welcher, die haben natürlich auch, die bilden ja untereinander schon mal eine scharfe Opposition oder einen scharfen Gegensatz. Und das kann auch ein bisschen beleuchten, wie verschiedene Positionen in der analytischen Philosophie zueinander stehen. Also im Moment sieht es ja ein bisschen, oder lange Zeit hat es jetzt so ausgesehen, als wäre Aristoteles wieder besonders hoch im Kurs oder so. Aber das geht so ein bisschen hin und her. Vielleicht kann ich bei Gelegenheit mal was dazu sagen. Ich wollte, also Metaphysik, Kritik. Es gibt keine gehaltvollen Aussagen über Gegenstände, zu denen die Philosophie einen privilegierten Zugang hätte. Das ist der wichtige Punkt. Es gibt keine gehaltvollen Aussagen über eine bestimmte Art von Gegenständen, zu denen die Philosophie einen privilegierten Zugang hätten. Also das ist eine Position, die auch Kant natürlich in einer gewissen Weise schon gehabt hat. Es gibt keine sinnvollen Aussagen über Gegenstände, zu denen nur die Philosophie einen Zugang hätte. Das ist seine Auseinandersetzung mit diesem Begriff des übersinnlichen Gegenstandes oder der intellektuellen Anschauung und solcher Dinge. Wenn man das von der Seite sieht, dann müsste man wirklich sagen, die Hauptdifferenz gegenüber Kant besteht darin, dass für ihn eben nicht alle Sätze, die unabhängig von der Wirklichkeit sind oder Wahrheit beanspruchen können, analytische Sätze wären. Das ist auch von den analytischen Philosophen immer so gesehen worden, dass das der Hauptpunkt der Abweichung ist. Ich habe mir da zwei Stellen aufgeschrieben, in denen diese Sache mit der Metaphysikkritik herauskommt. Das eine, weil wir eben bei dem Eher die ganze Zeit sind, lese ich Ihnen das als erstes vor. Ein Beispiel, wie die Orientierung an der Grammatik zur Metaphysik führt. Also da die Orientierung an der Grammatik zur Metaphysik, wenn man vergisst, was die Russellsche analytische Leistung ist, die sozusagen unterhalb der grammatischen Struktur der Sätze ihre eigentliche logische Struktur aufdeckt. Wenn wir das nicht haben, wenn wir so eine Analyse nicht haben von dem Typ der Russellschen, dann verführt uns die oberflächliche Grammatik zu den entsetzlichsten Irrtümern. Der Ursprung unserer Versuchung, man hört da schon den Krampus am Fenster klopfen bei dem Wort Versuchung, Fragen nach dem Sein zu stellen, die durch keine denkbare Erfahrung beantwortet werden können, liegt in der Tatsache, dass in unserer Sprache Sätze die Existenz aussagen und solche die Eigenschaften ausdrücken, die gleiche grammatische Form haben können. So bestehen zum Beispiel beide Sätze Märtyrer existieren und Märtyrer leiden aus einem Substantiv und einem nachfolgenden intransitiven Verb. Und die Tatsache, dass sie die gleiche Erscheinungsform haben, verleitet einen zu der Auffassung, sie seien von der gleichen logischen Art. Man sieht, dass in der Proposition Märtyrer leiden, das zu einer bestimmten Art Gehörende mit einer bestimmten Eigenschaft versehen wird. Und manchmal meint man, dass gleiche Treffer für eine solche Proposition wie Märtyrer existieren zu. Wäre das wirklich so, wäre es tatsächlich genauso berechtigt, über das Sein von Märtyrern wie über ihr Leiden nachzudenken. Aber, da kommt schon sein Verweis, Kant hat schon darauf verwiesen, Existenz ist keine Eigenschaft. Denn wenn wir einem Ding eine Eigenschaft zuschreiben, setzen wir, das ist eine interessante Sache, setzen wir stillschweigend seine Existenz voraus. Sodass, wenn Existenz selbst eine Eigenschaft wäre, daraus folgte, dass alle positiven Existenzaussagen Tautologien wären und alle negativen sich selbst widersprechen. Das ist ganz interessant, ne, wenn man sagt, einerseits spricht er hier so, als hätte er den Russell überhaupt nicht gelesen. Bei dem geht es ja genau darum, dass wir in solchen Aussagen eben nicht einfach nur die Existenz voraussetzen, sondern dass wir eine Teilbehauptung in so einer Aussage drinnen haben, die sagt, dass es unter allen Dingen welche gibt, die Märtyrer sind und eben diese Kontextanalyse. Aber aus dem Gesamten geht natürlich hervor, dass er meint, dass schon das, was Russell gezeigt hat, das ist, dass wir uns von dieser Falle sozusagen, diese Falle sozusagen von Anfang an im weiten Umkreis umgehen können. Dann lese ich Ihnen zur Vollständigkeit, weil man muss irgendwas aus diesem Text in so einer Vorlesung, muss man irgendwas vorlesen, aus 5 Jahre früher, aus dem 5 Jahre früher erschienenen Aufsatz von Rudolf Carnap zur Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Das ist so eine Art Pflichtdings. Es kommt nur darauf an, welche Stelle. Ich hoffe, ich habe eine halbwegs gute erwischt. Die sinnvollen Sätze zerfallen in folgende Arten. Zunächst gibt es Sätze, die schon aufgrund ihrer Form allein wahr sind. Tautologien nach Wittgenstein entspricht ungefähr Kants analytischen Urteilen. Sie sagen nichts über die Wirklichkeit. Zu dieser Art gehören die Formeln der Logik und Mathematik. Das sehen Sie, das ist dasselbe schon früher ausgedrückt, was bei Eher. Ne? Das ist, kommt alles in denselben Topf. Sind selbst nicht Wirklichkeitsaussagen, sondern dienen zur Transformation solcher Aussagen. Zweitens gibt es die Negationen von solchen Sätzen. Das sind dann immer Kontradiktionen. Widerspruchsvoll. Für alle übrigen Sätze liegt die Entscheidung über Wahrheit oder Falschheit in den Protokollsätzen. Also letztlich in der Wahrheit und Falschheit von Sätzen, die man unmittelbar mit der Wirklichkeit vergleichen kann. Also die dem entsprechen, was dem Kriterium der Erkenntnis durch Bekanntschaft bei Russell Genüge tun. Will man einen Satz bilden, der nicht zu diesen Arten gehört, was ich Ihnen gesagt habe, das zerfällt einfach total in die zwei Bereiche. Will man einen Satz bilden, der nicht zu diesen Arten gehört, so wird er automatisch sinnlos. Da die Metaphysik weder analytische Sätze sagen, noch ins Gebiet der empirischen Wissenschaften geraten will, so ist sie genötigt, entweder Wörter anzuwenden, für die keine Kriterien angegeben werden und die daher bedeutungsleer sind, oder aber bedeutungsvolle Wörter so zusammenzustellen, dass sich weder ein analytischer noch ein empirischer Satz ergibt. In beiden Fällen ergeben sich notwendigerweise Scheinsätze. Die logische Analyse, das ist sozusagen der Punkt höchsten Selbstbewusstseins der analytischen Philosophie. Die logische Analyse spricht somit das Urteil der Sinnlosigkeit über jede vorgebliche Erkenntnis, die über oder hinter die Erfahrung greifen will. Dieses Urteil trifft jede spekulative Metaphysik, jede vorgebliche Erkenntnis aus reinem Denken oder reiner Intuition und so weiter und so weiter. Ja, also das ist sozusagen ein bisschen diese programmatische Ebene, auf der man sehen kann, wie wichtig diese Einteilung in zwei große Gruppen ist und die nur dadurch zustande gebracht werden kann, dass diese Vorstellung des analytischen Satzes mit so einer integrativen Kraft ausgestattet worden ist. Es gibt keine andere, Art von Notwendigkeit als die logische Notwendigkeit. Ich mache jetzt einen großen Sprung in die 50er Jahre. Wann ist dieser Aufsatz über die zwei Dogmen zum ersten Mal erschienen? Das ist ja direkt eine Schande, dass ich das jetzt nicht sagen kann. Ich schätze, das ist so 53 oder so in der Art. Ja? Also, ich mache jetzt einen großen Sprung zu Quine, weil wir da noch sehen können, weil wir da den Zusammenhang unmittelbar sehen. Ich bespreche diesen Text über die zwei Dogmen relativ genau heute und vielleicht auch noch ein bisschen was am Anfang der nächsten Stunde. Und von dem aus mache ich dann einen, gehe ich dann noch einmal zurück und nehme das spezielle Thema der Notwendigkeit, des Begriffs Notwendigkeit, der dazu, also die notwendigen Sätze als typische Sätze für das Analytische, nehmen dann noch einmal Probleme auf, die revisionistisch sind gegenüber diesem 30er-Jahre-Typus von analytischer Philosophie. Also dieser Text über die zwei Dogmen des Empirismus, das ist ein, ich mache das so, dass ich Ihnen das relativ genau beschreibe. Zuerst mal in einem Überblicksdurchgang und dann ein paar Sachen genauer. Aber so, dass Sie auch wissen, wo ich nicht genauer bin, was es da für Punkte gibt. Ich lese als erstes den Einleitungsabsatz des ganzen Textes vor. Der moderne Empirismus, da können Sie schon die ganze Stoßrichtung dann sehen. Der moderne Empirismus ist zum großen Teil durch zwei Dogmen bedingt. Das eine ist der Glaube an eine grundlegende Kluft zwischen einerseits analytischen Wahrheiten, die auf Bedeutungen beruhen und unabhängig von Tatsachen sind, und synthetischen, auf Tatsachen beruhenden Wahrheiten andererseits. Also der greift sofort genau das an, was wir jetzt gerade als die Signature Idee sozusagen analytischer Philosophie kennengelernt haben. Das andere Dogma ist der Reduktionismus, der Glaube, dass jede sinnvolle Aussage äquivalent einem logischen Konstrukt aus Termen sei, die auf unmittelbare Erfahrung referieren. Das haben wir genauso als einen wichtigen Punkt kennengelernt. Darüber werde ich aber nicht viel sagen. Vielleicht in einem anderen Zusammenhang, dass ich auf das noch einmal zurückkomme. Ich werde den Standpunkt vertreten, sagt Quine, dass beide Dogmen schlecht fundiert sind. Eines der Ergebnisse ihrer Abschaffung ist, wie wir sehen werden, ein Verschwimmen der zwischen spekulativer Metaphysik und Naturwissenschaft angenommenen Grenze. Ein anderes Ergebnis ist eine Annäherung an den Pragmatismus. Diese Art von Metaphysikkritik ist dann weg. Aber das heißt nicht, dass es ein positiveres Verhältnis zur Metaphysik gäbe, sondern das heißt bei Quine nur, dass es nicht einmal mehr dieses Residuum der analytischen Sätze gibt, sondern dass überall, wo Wissenschaft ist, Wissenschaft ist und es nicht noch was gibt, was wie Wittgenstein im Traktatus sagt, was neben oder über den anderen Wissenschaften stehen muss als Philosophie. Eben nicht einmal als diese Funktion der Erläuterung, diese Garantie sozusagen, dass man da die analytischen Sätze als Gegenstand hat. Die Frage, um die das Ganze kreist, ist, was ist ein analytischer Satz, was ist ein analytisches Urteil und wie kann man das abheben? Und der erste Schritt, den er macht, der ist einfach, dass er das aufnimmt, was die sagen, die an die Sonderstellung der analytischen Urteile glauben. Eine Aussage ist analytisch, wenn sie Kraft, Bedeutung allein und unabhängig von der Wirklichkeit wahr ist. Wir vergessen jetzt, dass es da eine innere Spannung gibt, sondern das ist das, was er als Ziel, das ist sozusagen sein Angriffsziel, ne, diese Idee. Die erste Stufe ist die, jetzt kommt eine schematische Wiedergabe des Teiles, der mit diesem ersten Dogma zu tun hat. Die erste Stufe ist, dass man sich fragt, wenn jetzt der Begriff der Analytizität auf dem Begriff der Bedeutung beruht, dann müssen wir uns doch fragen, was ist eine Bedeutung? Und da gibt es in seiner Argumentation vier Schritte, in denen er diese Frage behandelt. Was ist eine Bedeutung? Zuerst wird festgestellt, das ist auch terminologisch sehr, sehr wichtig, dass, was er meint, natürlich nicht das ist, was Frege meint, ja, sondern das ist das, was eben mit dem englischen Ausdruck Meaning bezeichnet wird und was man besser gar nicht festlegt im Hinblick auf Frege, aber wenn, dann ist es eher der Sinn. Frege hat ja gerade gezeigt, dass Bedeutung eben in diesem allgemeinen Sinn von Meaning eben nicht mit der Referenz allein identifiziert werden kann, also mit der technisch gemeinten Bedeutung, weil es da noch diese Sinnkomponente gibt. Also, was wir da hier jetzt als Bedeutung suchen, wenn wir die Grundlage für den Begriff der Analytizität haben wollen, das ist sicher nicht die Extension eines sprachlichen Ausdrucks. Als nächstes könnte man versuchen, die Bedeutung als eine eigene Art von Entität, als ein Objekt zu interpretieren, sogenannte Intentionen. Damit werden wir uns später auch nochmal beschäftigen. Dagegen hat er sehr starke Argumente, die ich vielleicht mal unabhängig, aber nicht jetzt skizzieren werde. Die Folgerung im dritten Schritt ist, und das ist jetzt wichtig, dass man, wenn man verstehen will, was Bedeutungen sind, also überhaupt nicht fragen sollte, was für besondere Sachen das sind, sondern dass man sich damit zufrieden geben sollte, ein Kriterium für die Gleichheit von Bedeutungen auszuarbeiten. Das ist der springende Punkt. Wenn Sie sich erinnern an frühere Stunden meiner Vorlesung, dann kann man sagen, das ist eine Verallgemeinerung der Idee, die ich Ihnen bei Frege nahegelegt habe, wenn es darum geht, was ist die Bedeutung so eines sprachlich-grammatisch so gefassten Prädikatsausdrucks. Der ist ja nur der Ausdruck einer Funktion, und die Funktion, haben wir gesagt, ist nicht etwas, was er bezeichnet, aber was soll dann die Bedeutung sein? Und da haben wir schon gesagt, diese Idee, man kann sagen, haben dieselbe Bedeutung, wenn sie die gleichen Umfänge haben. So eine Art von Umweg, ein Kriterium dafür, wann Bedeutungsgleichheit besteht, ohne dass wir uns darauf festlegen, dass diese Bedeutungen eigene Sachen sind, die mit dem Ausdruck assoziiert wären. Im vierten Schritt, das ist ein Hauptpunkt in seiner Argumentation, im vierten Schritt stellt er dann fest, dass alle aussichtsreichen Versuche in dieser Richtung darauf hinauslaufen, dass so ein Kriterium, wenn man das haben will, ein Kriterium für Bedeutungsgleichheit, immer auf einem Begriff von Analytizität eigentlich aufbauen müsste und dass das daher in einen Zirkel führt. Die Katze beißt sich ein erstes Mal in den Schwanz. Wir wollten Analytizität über Bedeutung erklären, aber dann stellt sich heraus, dass man Bedeutung in der einzig interessanten Variante, was ist ein Kriterium der Bedeutungsgleichheit, nur über Analytizität erklären kann. Das ist ein komplexes Argument, das er da führt. Das möchte ich Ihnen dann auch zeigen, wie das genau im Einzelnen ausschaut, weil das einer der Punkte ist, wo man was lernen kann über den Spirit der Überlegungen von Quine. Da gibt es eine kleine Ungenauigkeit eben zwischen den Begriffen der Synonymie, Bedeutungsgleichheit und Analytizität. Da könnten sozusagen noch andere Beziehungen bestehen und da gibt es dann noch eine eventuelle zusätzliche Motivation. Da gibt es auch einen starken Bezug auf unsere Auseinandersetzung hier mit Eyre. Nämlich, es ist sehr, sehr wichtig, dass Quine sich von vornherein, das spielt eine große Rolle, in seiner Argumentation spielt es eine große Rolle, dass er diesen Unterschied wieder aufmacht zwischen zwei ganz verschiedenen Klassen von analytischen Sätzen. Da lese ich Ihnen die Stelle vor. Das spielt eine entscheidende Rolle. fallen in zwei Klassen. Diejenigen, die analytischen Sätze, diejenigen der ersten Klasse, die logisch wahr genannt werden mögen, können paradigmatisch durch dieses Beispiel vertreten werden. Kommt der Beispielsatz, kein unverheirateter Mann ist verheiratet. Ja, kein unverheirateter Mann ist verheiratet. Relevant an diesem Beispielsatz, so setzt er fort, ist nicht bloß, dass er so, wie er dasteht, wahr ist, sondern dass er wahr bleibt unter jeder beliebigen Uminterpretation von Mann und verheiratet. Ja? Also keine Sache, die un-x ist, ist x. Ja? Sie können das jetzt einsetzen für x, was wollen. Ja? Also das ist das Typische für eine, wenn wir von einem vorgängigen Inventar an logischen Partikeln ausgehen und so weiter und so weiter, dann ist allgemein ausgedrückt eine logische Wahrheit eine Aussage, die wahr ist und unter allen Uminterpretationen ihrer Komponenten, außer den logischen Partikeln, immer wahr bleibt. Ja? Das ist, und da sagt er, zwischen denen und dem, was jetzt kommt, ist ein gewaltiger Unterschied, die darf man nicht miteinander verwechseln. Das ist ganz gegen diese Eher-Idee natürlich, dass die zusammengelegt werden müssen. Nämlich, es gibt noch eine zweite Klasse analytischer Aussagen, die paradigmatisch durch folgendes Beispiel vertreten ist. Kein Junggeselle ist verheiratet. Das schaut auf den ersten Blick ja gar nicht so wahnsinnig verschieden aus, ist aber ganz was anderes. Diese Aussagen sind dadurch charakterisiert, dass sie durch Einsetzung von Synonymen für Synonyme in logische Wahrheiten umgeformt werden können. So lässt sich 2 in 1 umformen, das ist der springende Punkt, 2 ließe sich in 1 umformen, indem für den Ausdruck Junggeselle der synonyme Ausdruck unverheirateter Mann eingesetzt wird. Also wenn Sie Synonymie haben, wenn wir wissen, was Bedeutungsgleichheit ist, was Synonymie ist, dann können wir die von dem zweiten, von der zweiten Kategorie, die ja eine sprachgebrauchsrelative Wahrheit ist, weil wir eben das Wort Junggeselle so gebrauchen, dass es ein unverheirateter Mann ist, aber wir hätten es auch anders gebrauchen können, wenn wir die Synonymie haben, dann können wir die sprachgebrauchsrelativen analytischen Sätze auf die logischen Sätze zurückführen. Nicht? Das ist sozusagen die Strategie, die er überlegt, wenn er sich überlegt, gibt es sowas wie analytische Sätze in diesem zweiten Sinn. Ne? Und das hängt eben davon ab, dass man klärt, was Bedeutungsgleichheit ist. Also diese Unterscheidung wurde bei Eher eben genau nicht gemacht. Aber es ist genau die zweite Klasse von Aussagen hier, die den Versuch motiviert, Analytizität auf Synonymie zu gründen. Und da bespricht er jetzt 3 Versuche, wie man das machen kann. Er bespricht 3 Ansätze, wie man versuchen kann, das Analytische auf Synonymie zurückzuführen. 3 Versuche, den Begriff der Synonymie zu präzisieren. Das erste bespreche ich jetzt nicht, das bespreche ich aber in einem anderen Kontext, wenn ich mal was über die spätere Philosophie von Rudolf Carnap sage. Dieser erste Versuch, das ist ein Verfahren, das Carnap eben auch in den 50er Jahren, Ende der 40er Jahre ist, glaube ich, dieses Buch Meaning and Necessity erschienen, charakterisiert hat. Das ist aber etwas, was keine Gnade findet vor den Augen von Quine, dieses Verfahren Synonymie zu erklären, weil das seiner Ansicht nach immer wieder nur zu einer Erklärung dessen führt, was die logischen Wahrheiten sind, also genau nicht die zweite Klasse von analytischen Sätzen. Die zweite Möglichkeit ist, den Begriff der Synonymie im Zusammenhang mit dem Begriff der Definition zu klären. Also zu versuchen, von dem her, was eine Definition ist, sich verständlich zu machen, was Bedeutungsgleichheit heißt. Da unterscheidet er verschiedene Arten von Definitionen, stellt aber im Grund auf jeweils verschiedene Weise, teilweise ist das recht interessant, aber stellt aber bei allen fest, dass das nicht klappen kann, weil in Wirklichkeit die Definition, jede Definition immer auf einer vorgängigen Synonymie beruht. Also die Begründungsbeziehung ist genau in der anderen Richtung. Man kann nicht durch eine Erklärung von Definition zu einem Begriff von Synonymie kommen, sondern es läuft genau umgekehrt. Und dann diskutiert er die dritte Möglichkeit, die ist jetzt mal die interessanteste, nämlich Synonymie zu erklären, als Synonymie zweier Ausdrücke zu erklären, als Austauschbarkeit dieser Ausdrücke salva veritate. Also zwei Ausdrücke sind dann synonym, wenn sozusagen in jedem Kontext, in dem der eine vorkommt, der gegen den anderen ausgetauscht werden kann, ohne dass die Wahrheit der Sätze in diesem Kontext davon beeinflusst würde. Also wenn man eben den einen immer wahrheitserhaltend durch den anderen ersetzen kann in beiden Richtungen. Das ist Austauschbarkeit salva veritate. Also das sind einige der interessantesten Partien in diesem Aufsatz. Auch da findet er aber kein positives Resultat. Und so meint er, dass man die Möglichkeiten ausgeschöpft hat, durch eine Klärung des Synonymiebegriffs Licht in die Sache der analytischen Aussagen zu bringen, weil einfach Synonymie nicht in der hier relevanten Weise gefasst werden kann. Es gibt noch eine dritte Stufe, wo er meint, man könnte den Begriff einer semantischen Regel oder einer Bedeutungsregel benutzen, um zu erklären, was Bedeutungsgleichheit ist. Das kommt gewissen Intentionen von Eyer und der früheren analytischen Philosophie relativ nahe. Wenn man sagt, semantische Regeln sind ja eben nichts anderes als die Explikation von eingeübten Weisen des Sprachgebrauchs oder dergleichen. Aber auch da wird nichts draus, seiner Ansicht nach. Damit ist man am Ende des Kernteils angelangt und dort lautet die Zwischenfolgerung, dass es keine theoretische Möglichkeit gibt, im Allgemeinen einen klaren Trennungsstrich zu ziehen zwischen analytischen und synthetischen Aussagen. Nicht im Allgemeinen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, wenn man sich auf diesen Aufsatz bezieht. Die Folgerung ist, die er zieht, ist, man kann nicht im Allgemeinen und von vornherein sagen, wo eine Trennung verläuft zwischen analytischen und empirischen Sätzen. In hinreichend genau spezifizierten Kontexten ist das durchaus möglich. Wenn man zusätzliche Daten über die Sprache hat, innerhalb derer man diese Unterscheidung machen will, wenn auf diese Sprache bestimmte Charakteristika zutreffen, dann kann man das sehr wohl machen. Aber man kann es nicht im Allgemeinen machen. Man kann nicht sagen, man kann für jede Sprache diese Unterscheidung auf diese und jene Art und Weise machen. Also das negative Gesamturteil wird dadurch nicht gemildert, dass man nicht generell sozusagen einen ganzen Begriff von Philosophie darauf aufbauen kann, dass es da diesen Grundunterschied zwischen analytischen und empirischen Sätzen gibt. Also wir werden jetzt dann Schritt für Schritt auf diese Argumente eingehen, nicht auf alle in der gleichen Genauigkeit. Eine wichtige Frage, die sich eine wichtige Folge aus dem Ganzen kann ich schon jetzt natürlich sagen oder hat sich schon abgezeichnet. Die Sonderrolle der analytischen Sätze, wenn die entfällt, dann entfällt auch der Grund für eine allgemeine Abgrenzung von philosophischer Analyse und Wissenschaft. Genau das, was eben von Eyer und Carnap beansprucht worden ist. Da gibt es jetzt keine Legitimation mehr dafür. Zwischen Erfahrung und Theorie gibt es dann keine vorbestimmten Trennlinien mehr. Aber dann wird die Philosophie noch lange nicht wieder zur Metaphysik, sondern tritt vielmehr in Kontinuum mit der wissenschaftlichen Forschung. Da werde ich relativ wenig dazu sagen können, was ich da ergibt dann Perspektiven für die, die das ganz ernst nehmen, sozusagen Philosophie in einem Kontinuum, zum Beispiel insbesondere Erkenntnistheorie, philosophische Erkenntnistheorie, in einem Kontinuum mit wissenschaftlicher Erkenntnispsychologie, mit kognitiver Psychologie zu sehen. Das ist ein wichtiges Anliegen von Quine. Da gibt es auch wirklich sehr, sehr interessante generelle Statements von ihm, aber da, wie gesagt, weiß ich nicht, ob sich das ausgeht. Also zurück an den Anfang. Warum sollen Bedeutungen nicht eine besondere Art von Entitäten sein, verschieden von den Extensionen? Die Sinne von Frege, ne? Wenn Frege sagt, der Sinn, ne? Der Sinn ist ja was Objektives, sagt Frege. Ne? Der Sinn ist nicht nur das, was ich mir vorstelle, wenn ich den Ausdruck höre, sondern der Sinn ist was Objektives. Ich habe das Fernrohrbeispiel gebracht, ne? Das Bild in der Linse, das jeder sehen kann. Das ist nicht identisch mit meinem Gesichtseindruck. Jeder von Ihnen hat von diesem Bild in der Linse jetzt dann wieder einen anderen privaten Sinneseindruck, und das Bild in der Linse ist verschieden von dem Gegenstand, von dem es ein Bild ist. Aber es ist auch etwas, was man sich anschauen kann. Also Sie sehen ja was Objektives, aber Sie sind keine Gegenstände. Da sagt Quine nur ganz kurz, wenn jemand ein Bedürfnis nach solchen eigenen Meaning Entities hat, dann wird das wohl daran liegen, dass er den Unterschied von Bedeutung und Referenz nicht begriffen hat. Das ist eine interessante Sache, weil man denkt sich, gerade der, der so einen Unterschied macht, der muss ihn ja begriffen haben. Also wie kann man denn den Unterschied größer machen, als dass man sagt, die Sinne sind was anderes als die Bedeutungen. Wie kann man denn, was soll man denn noch sagen, als dass man sagt, das ist was anderes? Na, da hat aber Quine einen guten Punkt, dass er sagt, genau dadurch macht man die Sache schon zu ähnlich. Dass man die sozusagen nebeneinander stellen kann und sagen, das ist was anderes als das, das macht die Dinge schon zu ähnlich. Das ist ein Gedanke, der in ähnlichen Zusammenhängen bei Wittgenstein in den philosophischen Untersuchungen auch mal auftaucht. Sowohl Bedeutung wie Referenz werden dann nach ein und demselben Modell verstanden, nämlich als Beziehung auf eine unabhängige Entität. Nur, dass man jetzt sagt, das sind grundlegend verschiedene Entitäten, aber das nutzt nichts. Die Gegebenheitsweise, wovon soll der Sinn eines Prädikats sein? Also da bringt er eigentlich nicht viel mehr. Also das schmettert das sozusagen ab, diesen Gedanken, dass die Sinne, die Meaning oder sowas, dass das eine eigene Art von Entität sein könnte. Nicht ein Gegenstand wie der Gegenstand, auf den man sich mit einem Namen bezieht, sondern eben sowas wie das Bild wäre in der Linse von dem Fernrohr. Da diskutiert er dann noch was, das spielt in unserem Argumentationsgang jetzt keine Rolle, aber das ist interessant und charakteristisch für ihn. Also unter dem Gesichtspunkt der Frage, existieren außer den Sätzen noch die Propositionen, die von den Sätzen ausgedrückt werden. Dann sind die Propositionen dann sowas Ähnliches wie die fregischen Gedanken. Wie individuiert man Propositionen, sagt er. Das ist eine typisch Quine'sche Argumentation. Man kann das auf verschiedene Art machen. Man muss nicht unbedingt jetzt sozusagen dabei bleiben und sagen, der sagt den Satz und beide verstehen dasselbe und das ist eben die Proposition. Ne? Das kann man sagen. Aber das ist einmal, das ist rein auf einer rein verbalen Ebene ein Schachzug. Ne? Sie schauen ja nicht beide auf irgendwas hin oder so, sondern es stellt sich ja erst recht wieder nur in der Kommunikation heraus, dass sie an dasselbe gedacht haben. Also man kann nicht an dieses, ne, der sagt den Satz, der sagt den, der sagt es auf Englisch, der sagt es auf Französisch und beide haben dasselbe gedacht. Und was ist jetzt dieser Gedanke, den sie beide hatten? Man kann auf diesen Gedanken nicht unabhängig zugreifen. Aber Quine ist immer sozusagen, lässt den Gegner sozusagen noch ein bisschen einen Spürraum und was sagen. Es gibt vernünftigere Weise. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, etwas Namen aufzumachen, was wirklich greifbar ist, was zumindest theoretisch ein bisschen präziser gefasst werden kann, was das wäre. Zum Beispiel eine Sache ist, dass man sagt, man könnte die Bedeutung eines Satzes als die Information verstehen, die er übermittelt. Ja? Das ist nicht so unvernünftig. Weil die Information, die ein Satz vermittelt, spielt ja eine große Rolle. Die Information, die ein Satz vermittelt, wenn man jemandem anderen was sagt, ist die Basis dessen, wie der andere reagiert, wie der andere darauf reagiert. Der andere, wenn ich den Satz sage, reagiert er auf die Information, die ich ihm gegeben habe. Und in der sich entspinnenden Konversation oder Interaktion, Kooperation, ist das, wie er darauf reagiert, ja dann ein Beweis dafür, ob er genau das verstanden hat, was ich gemeint habe oder nicht. Also Information ist kein so schlechter Kandidat. Das funktioniert auch in gewissen Fällen, nämlich immer dann, aber auch nur dann, wenn es sich um eine auf exakte Alternativen eingeschränkte Situation handelt. Also wenn man zum Beispiel annimmt, die Situation, um die es geht, das Szenario wäre eine quadratische Tafel von einmal 1 Meter, die in 100 Quadrate mit der Seitenlänge 1 Dezimeter eingeteilt ist und jedes von diesen Quadraten ist entweder weiß oder schwarz. Und man hat eine bestimmte Verteilung der weißen und schwarzen Quadrate gegeben. Und wenn ihr jetzt einen Satz habt, der sagt, welche Quadrate weiß sind, dann übermittelt der genau die gleiche Information wie ein Satz, der sagt, welche Quadrate schwarz sind. Die brauchen nur einen von den beiden Sätzen. Die Information ist genau die gleiche. Insofern hätten sie beide dieselbe Bedeutung, obwohl sie verschiedene Sätze sind. Das heißt, wir hätten dann einen Begriff der Bedeutung als Information, wo die Bedeutung sowohl von dem Satz selbst verschieden ist, als auch in einer befriedigenden Weise mit ihm verknüpft ist. Der Gebrauch der Prädikate weiß-schwarz, auch die Reihenfolge der Aufzählung der Quadrate, das sind alles Spezifika des Satzes als solchen, von denen seine Bedeutung unabhängig ist. Das ist nur, das Problem ist, dass man das nicht verallgemeinern kann. Das gibt keine allgemeinen und selbstverständlichen Regeln, wie man die für die Bedeutung wesentlichen von den linguistischen oder stilistischen Besonderheiten eines Satzes unterscheiden kann. Also das lässt sich nicht verallgemeinern, diese Idee. Da gibt es auch natürlich sehr interessante Grundsätze. Das ist ein Thema geblieben in der analytischen Philosophie. Ein sehr empfehlenswertes Buch, genau, zu dieser Unterscheidung von Bedeutung und Information. Das ist schon einige Jahrzehnte alt, aber nur immer super, glaube ich, zu lesen von Fred Tretzky. Knowledge and the Flow of Information heißt das. Das bringt sehr schöne Beispiele für Zusammenhang und Fred Tretzky. Lebt noch, wenn ich mich nicht irre. Muss aber schon ziemlich alt sein. Knowledge and the Flow of Information heißt das Buch. Oft gibt es auch bei Quine noch ein anderes allgemeines Argument gegen Propositionen, also gegen sozusagen solche Gedanken, die von dem Satz selber verschieden sind und die sozusagen die Bedeutung des Satzes wären im allgemeinen Sinn. Das ist ein Argument, das geht über das Ockhamsche Rasiermesser. Die Propositionen bedeuten eine unnötige Vermehrung der Entitäten. Also jemand sagt, die Tafel ist grün. Und jetzt ist die Tafel auch wirklich grün, also daher ist der Satz wahr. Das ist das einfache Szenario. Das ist so, wie es ist. Ich sage, die Tafel ist grün, die Tafel ist grün, also ist der Satz, den ich geäußert habe, wahr. Und da sagt Quine, jetzt gibt es auch komischerweise Leute, das sind sogenannte Meaning Theorists, die sagen, nein, das ist zu ungenau, in Wirklichkeit ist das anders. Die würden lieber so sagen, weil der Heinrich mit dem Satz, die Tafel ist grün, meint, dass die Tafel grün ist, das ist die Proposition. Und weil zweitens die Tatsache, dass die Tafel grün ist, zutrifft, ist der Satz, die Tafel ist grün, wahr. Also das ist die unzulässige Vermehrung der Entitäten. Wir haben den Satz und wir haben die Tafel, und wenn der Satz sagt, dass die Tafel grün ist und die Tafel ist grün, dann ist er wahr. Aber die Meaning Theorists, die haben zwei in der Mitte, ja, die sagen, nein, so leicht, das kann doch nicht sein, dass das einfach zusammenpasst, oder? Wie kann der mit dem, was er sagt, das, was da ist, das, was er sagt, ist doch ganz was anderes, das hört man, da hört man überhaupt nichts, da sieht man nur was, wie kann das funktionieren, ne? Es ist so, dass er was meint, ja, und das gibt's, und das passt zusammen mit dem, was der Fall ist, wenn. Also von der Seite und von der Seite wird jeweils was dazwischen geschoben, was dazwischen erfunden. Und wenn man, und von den beiden Sachen sagt man, na, die haben natürlich was gemeinsam, die haben was Tolles gemeinsam, sie haben beide einfach erfunden. Aber bei dem Erfundenen kann man leicht sagen, das passt zusammen. So, und das erklärt uns, wieso das an den beiden anderen Enden, von denen wir ausgegangen sind, auch zusammenpassen kann. Nämlich Kraft dessen, dass diese erfundenen Dinge zusammenpassen. Das ist so ein typisch Quantisches Denken entlang auf der, sozusagen unter Benutzung des Ockhamschen Rasiermessers. Also, das wird abgeschlossen damit, dass er sagt, das hat alles gar keinen Sinn. Wir versuchen es von einer anderen Seite mit Definitionen. Definitionen, wenn man sagt, wir versuchen Bedeutungsgleichheit zu erklären, wir suchen nicht nach den Bedeutungen als eigenen Dingen, als Propositionen, Gedanken und so weiter, sondern wir schauen auf die Bedeutungsgleichheit und das, wo wir das Szenario, mit dem es uns um die Bedeutungsgleichheit geht, das sind Definitionen, ne, in denen wir sagen, was die Bedeutung eines Ausdrucks ist. Und dann gehen wir dem was anderes und sagen, das ist das, wir schreiben ja oft ein Gleichheitszeichen hin. Nicht? Und um das Gleichheitszeichen von dem in der Arithmetik gebräuchlichen Gleichzeichen zu unterscheiden, schreibt man halt dann ein def drunter oder irgend sowas. Nicht? Aber man verwendet ein Gleichheitszeichen. Definitionen sind sehr viel aussichtsreicher auf den ersten Blick. Warum? Definitionen, wenn man annehmen könnte, dass Junggeselle per Definitionem nichts anderes heißt als unverheirateter Mann, dann ließen sich Sätze der Klasse analytisch 2 ja wirklich auf Sätze der Klasse analytisch 1, also die logischen Wahrheiten, zurückführen. Kein Junggeselle ist verheiratet, wird durch Einsetzung der Definition kein unverheirateter, wenn man sagt, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer, dann kann man sagen, kein unverheirateter Mann ist verheiratet, und das war die logische Wahrheit. Was ist aber eine Definition und was für Grundlagen haben Definitionen? Da ist es so, dass man, wenn man in ein Lexikon nachschaut, wo findet man Definitionen, in ein Lexikon nachschaut, das nichts bringt, weil das Lexikon nur vorhergehende Synonymien wiedergibt. Das ist auch die Aufgabe des Lexikons. Nicht? Das Lexikon hat die Aufgabe, das, was im Sprachgebrauch schon synonym ist, wiederzugeben. Also das geht in der falschen Richtung. Aber, sagt er, es gibt noch zwei andere Arten von Definitionen. Nominaldefinitionen. Nominaldefinitionen sind etwas, was wirklich eine Bedeutungsgleichheit festlegt. Eine Nominaldefinition ist eine Definition, die sozusagen per Begriff vollkommen in unserer Macht steht. Und wenn wir sagen, das hat die gleiche Bedeutung, dann hat es eben die gleiche Bedeutung. Allerdings ist es eben so, dass das kein verallgemeinerbares Modell ist. Nicht alle Bedeutungsgleichheit kann auf Willkür beruhen. Lasst sie nicht verallgemeinern, scheidet deshalb aus. Das ist eine Wahrheit, die jeder unmittelbar einsieht, dass nicht alle Bedeutungsgleichheit auf reiner Willkür beruhen kann. Man muss immer von irgendwas ausgehen, wovon man die Bedeutung schon kennt. Also jeder weiß das. Wenn man schärfer darüber nachdenkt, wird es ein bisschen schwieriger zu sagen, warum das eigentlich so ist und wie man sich das erklären soll. Da gibt es verschiedene verschiedene Ansätze. Ich weise immer wieder auf den Text hin, der die eigentliche Erfindung der Nominaldefinition ist, also sozusagen der die moderne Standardvariante der Nominaldefinition definiert hat. Das ist von Blaise Pascal, der Text über den mit dem Titel Die Kunst der Überredung und der Geistergeometrie. Ein lustiger Titel eigentlich. Ne? Aber der Text ist deswegen berühmt und bedeutend, weil dort das erste Mal ganz genau festgelegt wird, was die Bedingungen für eine Nominaldefinition sind. Und der sagt da ein bisschen was zu diesem Problem. Die dritte Art, das ist bei den Definitionen das Interessanteste, obwohl auch noch immer nicht wirklich zielführend, das sind sogenannte explikative Definitionen. Das spielt eine große Rolle in der Philosophie in dieser Zeit. Das sind Definitionen, wo zwar zwischen dem Definiendum und dem Definiens noch keine wirkliche vorgängige Synonymie vorausgesetzt ist, aber trotzdem beruhen sie in einer gewissen Weise auf vorgängigen Synonymien. Das klingt ein bisschen komisch, aber man versteht sehr schnell, was gemeint ist. Solche Definitionen spielen eine große Rolle in den Wissenschaften, wenn bestimmte Ausdrücke, deren Bedeutung bereits bekannt ist und in Gebrauch ist, also durch eine Definition präzisiert und zugleich auch verallgemeinert werden. Also das ist da explikative Definitionen sind solche, wo schon was vorausgeht, aber wo, also eine Bedeutungsgleichheit, aber wo die Bedeutung präzisiert, eventuell erweitert und vor allem verallgemeinert wird. Die Definition gibt dann im Kernbereich eine Synonymie wieder, und das ist auch der Grund, warum es nicht möglich ist, dass hier sozusagen als Argument, in seinem Argument positiv zu verwenden, gibt eine Synonymie wieder, die schon besteht, aber sie wird so ausgedrückt, diese Synonymie wird auf eine neue Weise ausgedrückt, sodass auch andere bisher nicht berücksichtigte Fälle des Gebrauchs dieses Ausdrucks erfasst werden. Also ich nehme jetzt nicht ein Beispiel aus der Wissenschaft, das ist etwas, was eine große Rolle spielt in den wissenschaftstheoretischen Überlegungen von Carnap. Also das berührt dieses Thema der sogenannten rationalen Rekonstruktion von Begriffen. Ich nehme jetzt aber nicht ein Beispiel aus der Wissenschaft, sondern so aus der Umgangssprache. Wenn wir zum Beispiel den Begriff Familie definieren wollen, wenn wir wirklich definieren wollen, was eine Familie ist, da können wir das in verschiedenen Hinsichten machen. Also das kommt darauf an, was wir eigentlich wollen. Also in der Mathematik gibt es eine Definition, in der Mengentheorie gibt es eine Definition von dem, was eine Familie ist und so. Da will man auf was anderes hinaus als ich mit meinem Beispiel. Wir gehen von einem Kernbereich aus. So, nehmen wir mal an, Bluts- und Heiratsverwandte bilden eine Familie. Und dann wollen wir aber doch auch mit dem Begriff der Familie zum Beispiel Fälle abdenken, wo, weiß ich, zum Beispiel der sogenannte antike Familienverband, in dem auch Sklaven und Nichtblutsverwandte zur Familie dazugehören, oder diese wunderbare große Familie, die jetzt gerade gestern oder heute um ihr Oberhaupt gebracht worden ist, die Cosa Nostra. Weil da haben sie, glaube ich, den Chef Nummer 1, haben sie da jetzt erwischt, nach längerer Zeit einmal. Ja? Aber wir könnten sagen, dass die Familie und die Mitglieder der Cosa Nostra fassen die Organisation als eine Familie auf. Aber dem liegt sozusagen eine neue Definition, eine präzisierende und verallgemeinernde Definition von Familie, präzisierend in einer gewissen Richtung, zugrunde. Also so eine Definition gibt nicht einfach eine vorgängige Synonymie wieder, benutzt aber eine vorgängige Synonymie, ist nicht unabhängig davon, dass es schon eine gibt. Also der Definitionsbegriff ist kein geeignetes Mittel, um zu erklären, was Synonymie ist. Dann kommt er eben zu dem zu der letzten Möglichkeit, wie kann man erklären, was Synonymie ist, was ich schon angekündigt habe, das ist das Kriterium der Austauschbarkeit salva veritate. Wenn zwei Ausdrücke salva veritate austauschbar sind, dann wollen wir sagen, synonym sind. Wenn wir in allen Kontexten sie gegeneinander wahrheitserhaltend austauschen können. Also, was er da macht, ist, dass er zunächst einmal versucht, relativ genau die Wechselbeziehungen zwischen Analytizität und Synonymie zu beschreiben, unter verschiedenen Gesichtspunkten sozusagen. Also bis jetzt haben wir ja nur gesagt, wir erhoffen uns eine Klärung des Begriffs Analytizität von einer, nicht von dem Suchen nach irgendwelchen als bedeutungsbasiert, ne? Nicht von dem Suchen nach irgendwelchen Sachen, die Bedeutungen sind und nicht von Definitionen und so weiter, aber von einem Kriterium der Synonymie. Und jetzt haben wir versucht zu erklären, was Synonymie ist und haben keine befriedigende Erklärung gefunden. Wir haben immer gefunden, dass Synonymie grundlegender ist als das, wovon sie erklärt werden sollte bei der Definition. Und jetzt, bevor er dieses, oder im Zuge seiner Überlegungen zu dem Salva Veritate Prinzip oder zu der Salva Veritate Strategie, erklärt er ein bisschen genauer, was die möglichen Beziehungen zwischen diesen beiden Begriffen, des Analytischen und des Synonymen, sind. Wenn Junggeselle und unverheirateter Mann synonym sind, dann kann man alle Junggesellen sind unverheiratete Männer als analytisch ableiten. Das ist sozusagen, an dem hält man fest. Wenn sie synonym sind, dann können wir alle Junggesellen sind unverheiratete Männer als einen analytischen Satz ableiten, weil wir dann einsetzen können und dann eben sowas kriegen wie alle Junggesellen sind Junggesellen oder alle unverheirateten Männer sind unverheiratet, und das entspricht dem Typus 1. Wenn sie sind, na, ist das verstanden? Das Problem ist nur, wir wissen nicht, was es heißt, dass sie synonym sind, na? Und ob sie es sind oder auf einen Grund. Wir müssen das erst erklären, was es heißt. Man könnte aber auch, jetzt ist der Gedankengang, jetzt müssen Sie aufpassen auf den Gedankengang. Man könnte natürlich auch umgekehrt sagen, wenn alle Junggesellen sind unverheiratete Männer analytisch ist, dann sagen wir, dass die beiden Ausdrücke synonym sind. Das ist jetzt nicht was, was uns jetzt nutzt. Ja? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja in der anderen Richtung gehen. Ja? Aber die Idee ist die, wenn wir in dem Statement, doppeltes Anführungszeichen, einfaches Anführungszeichen, wenn wir in dem Statement, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer, ist analytisch, das analytisch loswerden könnten, zugunsten irgendeines anderen Begriffs. Wenn wir so bringt uns das, so wie es da steht, bringt es uns nichts. Es trat nur um, es sagt, wir würden im Kreis gehen. Nicht? Wir wollen ja durch Synonym analytisch erklären. Hier, unsere Idee hier ist die, das als solches bringt uns nichts. Aber wenn wir hier für analytisch was anderes einsetzen könnten, wenn wir das, was wir hier sagen, mit einem anderen Ausdruck sagen könnten, dann hätten wir den Zirkel gebrochen. Dann können wir über dieses andere, was wir da sagen, erklären, was Synonymie ist, und über Synonymie erklären, was analytisch ist. Verstehen Sie das ungefähr? Lesen Sie diese Passagen in dem Text, aber der ist ja kein Pflichttext. Unser Pflichttext ist, was es gibt, oder? Ja, den müssen Sie selbstständig lesen. Den müssen Sie im Zusammenhang mit dem Russell lesen. Aber verstehen Sie den Gedanken? Er will, was analytisch ist, durch den Begriff der Synonymie erklären. Und jetzt sagt er, wenn Synonym wäre, dann, wenn wir wissen, dass es Synonym ist, dann können wir erklären, was analytisch ist. Aber wir wissen nicht, was Synonym ist. Und jetzt macht er einen Umweg. Jetzt tritt er zurück und sagt, schauen wir es uns von der anderen Seite an und nehmen wir mal das an, was wir eigentlich wollen. Das ist analytisch. Und schauen, ob man das durch was anderes ersetzen kann. Und dieses andere, was wir da hersetzen, dann zu einer Definition verwenden von dem, was Synonym heißt. Weil wir ja, wenn wir wüssten, dass es analytisch ist, könnten wir auch sagen, die zwei Ausdrücke sind Synonym. Das muss man verstehen. Das ist der Trick bei der Überlegung. Das ist so, wie wenn man sagt, also wenn man das nicht weiß, dann sagt man, man ist mit der Eisenbahn von Wien nach Salzburg gefahren, aber man hat sich nicht bewegt, sozusagen in Wirklichkeit. Also das Antecedens, kann man sich eine Ausdrucksweise vorstellen für dieses Antecedens, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer, ist analytisch, mit dem man diesen Zirkel durchbrechen kann. Und die Idee, wie man das machen kann, ist die folgende. Wir schauen, wie wir das bei den logischen Sätzen machen würden. Was ist das, was wir bei den logischen Sätzen sagen, wenn wir das Wort analytisch, wenn wir vermeiden wollen, dass es eine analytische Wahrheit ist? Also was machen wir bei so einem Satz wie, alle unverheirateten Männer sind unverheiratet, wenn wir den charakterisieren wollen? Und da kommt jetzt sozusagen noch einmal ein Punkt, wo man sieht, wie sich der Knoten auflöst, den er geknüpft hat. Wir sagen einfach, dass es notwendig war. Notwendig ist das Stichwort. Notwendigkeit ist der Schlüsselbegriff, den man verwenden kann. Und wir importieren das da. Wir würden sagen, es ist notwendig. Wir sagen nicht nur, es ist eine analytische Wahrheit, eine logische Wahrheit, dass alle Junggesellen sind. Wir sagen, es kann gar nicht anders sein. Es ist notwendigerweise so, dass alle Junggesellen sind. Und das nehmen wir jetzt daher. Und dann erhalten wir den Satz, es ist, statt alle Junggesellen sind unverheiratete Männer, ist analytisch, erhalten wir den Satz, es ist notwendig wahr, dass alle Junggesellen unverheiratete Männer sind. Und das ist äquivalent dazu, dass wir sagen, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer, ist analytisch. Wir haben also den Ausdruck analytisch eliminiert und können jetzt sagen, dass wenn alle Junggesellen sind unverheiratete Männer eine notwendige Wahrheit ist, wenn das als eine notwendige Wahrheit betrachtet wird, daraus die Synonymie folgt von unverheirateter Mann und Junggeselle. Und wir, wenn wir die Synonymie garantiert haben, dann diese Einsetzung vornehmen können und dann gezeigt haben, dass alle Junggesellen sind unverheiratete Männer ein analytischer Satz ist, mit derselben Kraft, mit derselben Stärke sozusagen analytisch ist, wie alle Junggesellen sind Junggesellen. Da muss ich jetzt für heute Schluss machen und sage nur sozusagen den Anschluss. Das ist sehr, sehr wichtig, damit man ihn versteht, was er sagt. Das ist ein haltbarer Gedanke. Das ist ein Gedanke, der den Begriff des analytischen Satzes, der aufgrund von Bedeutung wahr ist und sonst nichts, der den rettet. Wenn man das so zurückgeht und sagt, alle Junggesellen sind unverheiratete Männer, ist notwendig wahr und auf notwendig wahr kann man Synonymie definieren, und wenn wir Synonyme haben, dann können wir es gegeneinander austauschen und dann haben wir Salva Veritate austauschen und dann haben wir das, was wir wollen. Dann haben wir das gerechtfertigt, dass das ein analytischer Satz ist, weil wir analytisch getrennt haben zwischen den Klassen 1 und 2 von analytischen Sätzen, zwischen den logischen, die bei jeder Ersetzung wahr bleiben, und den anderen, die nur aufgrund Bedeutungsgleichheit immer wahr sind. Wir haben analytisch getrennt und einen Link zwischen denen hergestellt über diese Begriffskette notwendig synonym analytisch. Also das ist ein ganz was anderes, ein durchdachtes Maschinchen im Vergleich zu dem Eintopf, den er so quasi hergestellt hat. Dann hätten wir es ja. Aber natürlich, ich habe den ersten Satz vorgelesen oder den ersten Absatz von dem ganzen Text. Wir haben es nicht. Warum nicht? Und das muss man verstehen. Das sind viele Leute nicht ein. Es ist relativ auf die Sprache, die wir zur Verfügung haben. Und sein großes Argument ist das. Nur wenn eine Sprache außer allem, was sie sonst enthält, also außer den Bezeichnungen für Individuen, außer Variablen und außer den logischen Konstanten, auch noch den Operator notwendig oder das Adverb notwendig oder das Adverb möglich enthält, nur dann gilt das. Aber ich weigere mich zu sagen, dass wir das brauchen. Wir brauchen das vielleicht, das nutzt uns vielleicht irgendwo, irgendwann im alltäglichen Leben was zu sagen, möglich, notwendig, oder Leute, die Fantasien darüber haben, was wäre, wenn irgendeine Schlacht anders ausgegangen wäre oder sowas. Aber in der Wissenschaft brauchen wir das nicht. Und ein Hauptmotiv ist das, dass wenn eine Sprache außer den Sätzen, die sie enthält, den Prädikaten, die sie enthält, den Variablen für Prädikate, den Individuen, Konstanten, die sie enthält, und dem sagst, außerdem noch das Prädikat wahr enthält, ja, dann entsteht schon auf jeden Fall in dieser Sprache notwendigerweise eine Paradoxie. Ja, schon eine Sprache, die zu allen Sätzen, allen gewöhnlichen Sätzen, die sie enthält, noch das Prädikat ist wahr enthält, führt notwendigerweise in eine Paradoxie von dem Typus der Lügnerparadoxie. Was ist erst mit einer Sprache, die das Prädikat ist notwendig wahr enthält? Also das geht darauf, dass wenn man sich darauf einließe, ja, sozusagen zu sagen, dass man in der Wissenschaft oder in irgendeinem ernsthaften Zweck in einer Sprache das Prädikat ist notwendig hat, und das heißt natürlich, wenn man erklären kann, wie man das verwendet, ohne dass man in Widersprüche kommt, wo aber doch klar ist, dass schon wenn man das in einer Sprache, das Prädikat ist wahr, auf jeden Fall in einen Widerspruch kommt, weil ja die Erklärung des Wahrheitsbegriffes bei Dasgupta genau darauf beruht, dass man von dieser Sprache eine andere Sprache abtrennen muss, in der man über die erste spricht, damit man das Prädikat wahr verwenden kann. Also in einer homogenen Sprache ist das ist wahr nicht unterzubringen, dann kann das ist notwendig natürlich nur für weniger unterzubringen sein. Ja? Das ist seine Idee. Aber man muss immer dazu sagen, wenn wir so eine Sprache haben, und im Prinzip sagt er nicht, dass es nicht Kontexte gibt, wo das nützlich ist. Historiker, die über mögliche Verläufe irgendwelcher Schlachten oder der Folgen von irgendwelchen Schlachten oder sonst Wahlausgänge oder sowas, ne? Wenn dieser oder jene Wahlschwindel aufgedeckt worden wäre, oder heutzutage ist ja so, dass die Wahlschwindel aufgedeckt werden und trotzdem bleibt alles beim Alten. Ne? In so einem abgeschlossenen Kontext muss man solche Prädikate haben, wie ist möglich oder nicht möglich, das nicht, und dann hat man schon das notwendig. Ne? Aber sozusagen für die Sprache im Allgemeinen kann das nicht gelten. Ne? Nächstes Mal noch ein kleines bisschen da weiter, und wir werden dann bei diesem Begriff notwendig. Was spielt das für eine Rolle? Ne? Werden wir dann ansetzen und ein paar andere Fragen aufgreifen, die unabhängig von Quine sind oder die Gegenpositionen zu Quine markieren. Für heute danke.